Yes. Willkommen in der Adventszeit. Adventszeit, eine Zeit vor der Begegnung. Eine Zeit, wo wir so viele Menschen treffen. Manche freiwillig, weil wir sie gerne haben, weil wir es gut mit ihnen können, weil sie unsere Freundinnen und Freunde sind. Andere vielleicht einfach, weil wir sie treffen müssen. Weil es halt irgendwo dazugehört. Weißt du, wir haben alle eine unterschiedliche Situation. Aber Adventszeit, Weihnachtszeit, ist eben nicht nur eine Zeit vom Frieden und von der Ruhe, sondern eben manchmal auch eine Zeit voller Konflikt. Und ich habe dir einmal die drei Hauptstrategien im Umgang mit Konflikt mitgebracht. Ich weiss nicht, ob du die kennst, aber es gibt drei so Default-Modus, wo du kannst reinfallen kannst, wenn du Konflikt hast. Der eine ist Fight. Also, wenn ich dich angreife, dann haust du zurück. Oft auch impulsiv. Das ist meine Hauptstrategie. Die können euch auch gerne outen, dass wir ein bisschen Bescheid wissen übereinander. Wer fightet gerne? So die erste Reaktion. Ich habe das noch gerne, dann weiss man, was man ist. Oder? Es fetzt kurz und dann sagt man vielleicht Sachen, die man nicht erzählen sagen. Man kann sich nachher vielleicht auch entschuldigen und das Leben geht weiter. Die andere Variante ist Flight, also das ist Flucht. Ja, wenn der Alter sich auch schwebt, dann darf gerne immer wieder ein bisschen aufstrecken. Manchmal ist es eben auch lustig, wenn man dann in der Partnerschaft dann auch das Gleiche hat. Kann auch noch interessant werden. Aber Flight meint, wenn du angegriffen wirst, dann verziehst du dich irgendwo in einen anderen Raum. Du gehst raus mit dem Hund oder mit dem Kind oder ziehst dich irgendwo zurück in deinen Hobbyraum, bleibst ein bisschen länger im Geschäft. Was auch immer hilft, um eben einem Konflikt auszuweichen. Und die nächste Variante, die ist Freeze. Kennen wir aus der Tierwelt, totstellen. Kennt das irgendjemand? Einfach warten und stillhalten, weil wenn du nicht wärst, geht es schnell vorbei. Das ist die gute Nachricht daran. Du bekommst zwar ein bisschen aufs Dach, aber wenn du nicht reagierst und auch nicht abhaust, dann lass schnell über dich gehen und gehst nachher weiter deinen Weg. Wir meinen oft, nur wenn wir die erste Strategie, wenn wir Fight ausleben, dann reden wir von Konflikt. Aber alle die drei sind letzten Endes Werkzeug im Umgang mit Konflikt. Also auch wenn wir abhauen, haben wir Konflikt. Wenn wir sie nicht austragen, sind es genauso Konflikt. Auch wenn wir passiv sind und einstecken, haben wir Konflikt. Das ist nicht die Definition von Konflikt, dass es einfach immer fetzt, sondern Konflikt stellt einfach eine intakte, eine nicht intakte Beziehung dar. Warum ist das so relevant? Warum machen wir eine Beziehungsserie im Advent? Ich weiss nicht, ob es irgendetwas Anstrengendes gibt im Leben als Beziehungen, die nicht funktionieren. Vielleicht musst du auch in dich gehen und überlegen, was ist das Schlimmste für dich? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe mitunter ein bisschen, eine Website angeschaut, wo sie mit ein Interview gemacht haben mit sterbenden Menschen. Also Menschen, die gewusst haben, ich werde in den nächsten Wochen oder Monaten sterben. Und es ist faszinierend, was die für Aussagen bringen. Also der Tenor war immer, hätte ich doch mehr Zeit in meine Familie investiert, hätte ich doch mehr auf Freundschaften gebaut, hätte ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Das war das, was die Leute bereut haben. Und eine Person hat gesagt, was am Schluss bleibt, was ganz am Schluss bleibt, sind Beziehungen. Alles andere geht irgendwie davon. Aber was am Schluss wirklich bleibt und bedeutungsvoll ist, sind Beziehungen. Eine Internetumfrage, die sehen wir eingeblendet gerade, die ist gemacht worden, die ist nicht empirisch, aber es ist eine Umfrage über 10'000 Personen in Deutschland zwischen den Jahren 2017 und 2018, wo sie die Leute gefragt haben, was ist dir wirklich etwas wert? Was zählt wirklich für dich? Und der oberste Balken, da steht Freunde und Familie. Das ist das, was am meisten gewotet worden ist. Der zweite unterste ist eine glückliche Beziehung, also damit ist eine Liebesbeziehung gemeint. Und das sind die obersten zwei. Nachher sehen wir, nachher nimmt es schon ziemlich stark ab. Also die 10'000 Personen oder die mehr als 10'000 Personen sind sich einig, Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist das, was im Leben wirklich am meisten Wert hat. Und interessanterweise geht Jesus da eben mit. Er wird mal gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Also da bezieht er sich auf die alten Bücher von Mose. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also auch Jesus macht klar, wenn das Gesetz, das der Mose damals aufgeschrieben hat, wenn das willst du erfüllen, dann achte auf deine Beziehungen. Achte auf deine Beziehung mit Gott und achte auf deine Beziehung mit dem Nächsten. Lieb Gott und lieb die Nächsten wie auch dich selber. Und dann ist das Gesetz erfüllt, sagt er an anderer Stelle. Also wir sind uns einig, Beziehungen sind enorm wichtig in unserem Leben. Wenn sie funktionieren, grandios, dann können wir aufblühen. Wenn sie nicht funktionieren, wenn wir unsere Konflikte nicht in den Griff bekommen, dann klappert es in unserer Familie, in unseren Freundschaften und vielleicht auch in unserer Kirche. Und dann wird es sehr schnell richtig dunkel in unserem Leben. Die Bibel macht ein enormes Ausrufezeichen. Wir können das Licht gerne wieder ein bisschen rauffahren. Ich glaube, die haben die Dunkelheit gespürt, oder? Die Bibel macht ein Ausrufezeichen. Sie macht die krasse Aussage, du kannst nicht Frieden haben mit Gott, wenn du nicht Frieden mit deinen Mitmenschen hast. Das steht im 1. Johannesbrief. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er von Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht von Augen hat. Man sagt, wenn du deinen Bruder hasst, kannst du nicht Gott lieben. Gott identifiziert sich kompromisslos mit Menschen. Du kannst dir mal umschauen in der Halle. Jeder von diesen Menschen, der hier in dieser Halle sitzt, ist Gottes geliebtes Kind. Jede Person. Ob wir die Person gern haben oder nicht, das ist nicht relevant. Die Person bleibt ein geliebtes Kind von Gott. Und Gott nimmt es enorm persönlich und ist enorm betroffen, wenn wir einander nicht in Liebe behandeln. Ich habe das selber erst richtig verstehen, als ich selber Vater geworden bin von mehr als einem Kind. Wo jetzt langsam der Größere ist 5, die Mittlere ist 2, jetzt ist noch ein Kleines dazugekommen. Das blödelt einfach für einen Moment noch so um. Aber gerade die älteren zwei, die geben sich zum Teil übelst auf die Kappe. Und ich habe etwas völlig Neues in mir entdeckt, wenn sich die einander grob begegnen und so richtig streiten zusammen, manchmal auch handfest. Ich werde dann richtig aggro, wenn eins dem anderen aufs Dach geht und merke, wenn ich das andere fange zu beschützen und wenn ich das andere dann zurechtweise. Ich merke, das geht gar nicht. Weil ich liebe beide genau gleich. Und seitdem kann ich das ein bisschen besser verstehen, warum Gott so krasse Aussagen bringt. Wie wäre das Leben ohne offene Konflikte? Wie wäre das Leben, wo du jeder Person, die du kennst, die dir jetzt in den Sinn kommt, ganz neutral und gelöst in vollem Frieden könntest begegnen? Wie wäre es, wenn wir die Weihnachtszeit, die jetzt vor uns liegt, fangen an zu nutzen, um unsere Beziehungen zu scannen und einmal ehrlich drauf zu schauen. Vor allem die Beziehungen, die unfreiwilligen Beziehungen, die wir uns nicht selber ausgesucht haben, weil es einfach matcht, weil einfach Chemie stimmt, weil wir es einfach gut zusammen haben, sondern gerade auch die Beziehungen, wo es eben herausfordernd ist. Die Beziehungen, die wir haben, weil wir sie haben, weil wir Familie sind. Wenn wir dort hineingeboren sind. Die Bibel macht uns Mut. Die Bibel sagt, die Beziehungen die können besser werden, die können repariert werden. Egal, was sie jetzt für einen Zustand haben. Und ich will dir Mut machen, schau mal in dieser Zeit genau an. In welcher Beziehung klopft es die ganze Zeit? Wer meidest ganz bewusst, wer triffst ganz bewusst nicht? Obwohl du eigentlich wüsstest, im Grunde genommen sollten wir Kontakt miteinander haben. Wo bekommst du immer aufs Dach, wenn du zusammen bist? Wo bist du nicht dich selber, Das ist auch eine spannende Frage. Wo verstellst du dich? Und dann merkst du immer wieder, das bin eigentlich nicht ich. Wir taufen heute in Jakobusbrief ein, weil Jakobus bringt es mega gut auf den Punkt, wie wir an den Beziehungen arbeiten können. Er stellt die Frage im 4. Kapitel von seinem Brief. Er sagt, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Es geht um viel mehr als einfach nur um gute und intakte Beziehungen. Vielleicht können wir es so auf den Punkt bringen. Was Jakobus so schreibt, zeigt, dass wenn wir Beziehungen haben, die nicht funktionieren, dass ein Indikator ist für das Ungesunde in uns. Also die Sachen, die ungesund sind in den Beziehungen, zeigen uns, dass vielleicht in uns selber irgendetwas Ungesundes vorhanden ist. Und ich möchte Mut machen, schau genau an. Auch wenn es ein bisschen unangenehm wird. Wir haben sonst einmal Weihnachtsserie gemacht, was uns langsam auf die ruhige, friedliche Weihnachtszeit vorbereitet haben. Wir haben uns aber das mal ganz bewusst gesagt, lasst uns die Adventszeit für etwas anderes nutzen. Lasst sie uns nutzen, um ein bisschen genau auf unsere Beziehungen anzuschauen. Die Jakobus sagt, die Problematik, die wir haben, die entsteht dort, wo wir unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche haben, uns zu verfolgen. Und gleichzeitig sehen, Gott will aber etwas anderes. Und in dieser Spannung entstehen wir. Ganz am Anfang von seinem Brief schreibt er, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Tönt so simpel, oder? Tönt so simpel. Also wir sind in diesem Kampf drin, weil wir das wollen, was wir wollen und selbstsüchtig unterwegs sind und nach dem wollen greifen, was wir nicht haben. Vielleicht auch neidisch sind auf etwas anderes. Das ist übrigens die Basis von jedem Konflikt, von jedem Krieg auf dieser Welt. Und wissen nicht genau, was will denn Gott? Was will Gott genau von uns? Und Jakobus sagt, das Stichwort ist Weisheit. Wenn du nicht weißt, was Gott für dich will, wenn du nicht klar siehst, wie du dein Leben sollst leben, wo du sollst anpacken, dann ist das, was du brauchst, Weisheit. Und das ist auch der Schlüssel bei den Beziehungen. Aber meine Frage ist, was ist denn Weisheit genau? Ich höre das Wort an jedem Ecke. Ich brauche selber viel. Aber was ist genau gemeint mit Weisheit? Wie sieht das Gebet genau aus, wenn wir uns nach Weisheit ausstrecken? Wie funktioniert das? Interessanterweise tut der Jakobus als Einziger das Wort wirklich befüllen. Und der Ralf hat schon mal darüber geschwätzt, vor einigen Monaten. Vielleicht ist es für dich eine Wiederholung, aber ich will den Mut machen, wach zu bleiben, weil ich finde, was der Jakobus da rausschält aus dem Wort Weisheit, ist enorm inhaltsreich. Und ich kann dir nur einen Tipp geben, schreib mit, heute. Weil du wirst never ever nächste Woche all das angehen können. Und du wirst wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren den Bibelvers wieder anschauen und es wird etwas ganz anderes, ein ganz anderes Wort ins Auge stechen, das dir dann weiterhelfen kann. Aber bevor wir eintauchen, will ich dir etwas versprechen. Die Weisheit hat es in sich. Wirklich. Weisheit ist mehr als einfach nur ein christliches Modewort, das wir viel brauchen. Weisheit hat wirklich das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und ich sage dir, wenn du mehr Weisheit hast, dann wirst du mehr Frieden in deinem Herzen erleben, du wirst mehr Frieden in deinen Beziehungen erleben. Du wirst effektiv erleben, wenn du Jesus ähnlicher wirst. Und Jakobus sagt, und ich finde, das macht uns enorm Mut, oder sollte uns enorm Mut machen, wenn ihr Weisheit braucht, dann könnt ihr darum bitten und Gott wird es euch geben. Jetzt zoomen wir rein. Ich lese den Vers ein bisschen im Kontext. Er schreibt im 3. Kapitel, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, Da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Also dort können Konflikte entstehen, dort kann es losgehen. Dort kann das ganze Schlechte über uns hineinbrechen, in unsere Beziehungen Platz finden. Und dort hat das Böse einfach das Spiel. Und dann schreibt er die Weisheit hingegen, die von oben kommt. Und er schreibt das bewusst so, weil er sagt, das, was ihr zum Teil unter Weisheit verstündet, dass man grau wird langsam ein bisschen, man sieht es auch bei mir, dass man viel Lebenserfahrung hat, dass man vielleicht auch intelligent ist, gute Entscheidungen kann treffen, das ist nicht mit Weisheit gemeint. Das ist nicht die Weisheit, die die Bibel meint. Die Weisheit, die von oben kommt, sagt er, die von Gott kommt, die ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Es ist richtig deftig. Man kann so schnell über den Vers hinwegschauen, aber der Jakobus schreibt 7 Eigenschaften, die er in dieser Weisheit sieht. Und ich möchte die restlichen Minuten, die ich noch habe, für diese 7 Eigenschaften verwenden. Ich will sie kurz ein bisschen ausführen und ich will dir eine Frage mitgeben, spezifisch auf Beziehungen formuliert. Jakobus sagt, die Weisheit, die von oben kommt, die ist rein. Oder anders gesagt, sie ist unbeschmutzt. Frei von Flecken. Und meine Frage ist, bin ich bereit, meine Schwächen anzugehen? Wir können nicht alles gleich gut. Das ist das Normalste von der Welt. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich komme manchmal ein bisschen so vor. Ich setze mich mit etwas auseinander, auch im Glauben. Ich gehe wirklich in die Tiefe, ich baue Wissen auf und dann lege ich mal los und was rauskommt, ist so ein bisschen, naja, er hat es probiert. Wir können nicht alles gleich gut. Beim fachlichen Zeug, wenn wir am Arbeiten sind, ist das für uns selbstverständlich. Aber beim Persönlichen tun wir immer so, als ob wir alles müssten können. Als ob wir alles müssten im Griff haben. Aber es ist doch unrealistisch. Wir werden geboren als Egoisten. Und das muss so sein, hast du gewusst? Wäre ein Kind kein Egoist, wäre es gar nicht lebensfähig. Das muss sich am Anfang holen, was es braucht. Und irgendwann haben wir vielleicht eine Begegnung mit Jesus und wir merken, ah, Moment mal, ich kann mein Leben auch anders ausrichten. Es muss sich nicht um meine Bedürfnisse drehen. Ich bin für etwas anderes gemacht. Ich darf mich um Gottes Bedürfnis, um Gottes Reich drehen. Und dann fängt sich so vieles an verdrehen in uns. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo wir uns für das entscheiden, nein, ich will nicht mehr für mein eigenes Reich gehen, ich will nicht mehr für meine eigenen Bedürfnisse gehen, dann begeben wir uns auf den Weg. Und ich habe das Gefühl, so oft tun wir so, als ob wir schon am Ziel wären. Leute, wie wäre es, wenn wir aufhören, so zu tun, als ob wir schon rein sind? Als ob wir alles könnten. Schau mein Insta-Profil an, wie perfekt mein Leben ist, wie gut ich mit meinen Kindern rauskomme. Und wenn ich sie anschreibe, poste ich es nicht. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns selber ganz gut verkaufen. An allen Ecken und Enden versuchen wir uns so positiv wie möglich darzustellen. Und das ist doch okay, das gehört heute dazu. Aber lasst uns wenigstens hier, wo wir sind, aufhören, uns gegenseitig etwas vorzumachen und uns gegenseitig und selber einzugestehen. Wir sind nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, wir sind rein. Wir müssen das Gebet immer wieder sprechen. Mach mein Herz rein. Und zeig mir, wo wirklich Baustellen in meinem Leben sind. Im 1. Johannesbrief steht, wer behauptet, zu Gott zu gehören, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Also, wenn du an Gott glaubst und du sagst, ich gehöre zu Gott, ja, dann lebe aber auch so, wie Jesus das gezeigt hat. Ja, easy, oder? Leute, wir sind auf einem Weg. Wir haben irgendwo angefangen, wir sind irgendwo auf dem Weg, aber wir sind nicht am Ziel. Die Weisheit, die von oben kommt, die ist wirklich rein. Das Zweite, was der Jakobus schreibt, er sagt, die Weisheit, die ist friedvoll oder auch friedfertig. Und meine Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, suche ich nach Frieden oder noch Recht zu bekommen? Ich weiss nicht, ob es dir geht wie mir, aber ich habe sau gerne Recht. Auch du darfst dich gerne wieder outen. Hilft vor allem dann, wenn dein Partner, deine Partnerin nebenan sitzt. Weil bei uns daheim ist es so, dass wir beide immer Recht haben. Ist irgendwie verrückt, ich kann es bis heute nicht verstehen. Aber es ist irgendwie so. Und ich frage mich, wie würden unsere Beziehungen ausgehen, wenn wir weniger unserem Recht nachjagen, weniger nachjagen, Recht zu bekommen und mehr am Frieden nachjagen. Vielleicht auch mal ein Fünfchen und Lograt sein, wo wir wissen, das ist nicht so entscheidend. Am Frieden zu lieben, der Beziehung zu lieben. Und nicht die Tatsache, dass wir Recht bekommen. Hallo Impfdiskussion, hallo Krieg, hallo Klimafragen, hallo Gender-Thematik. Wie wäre es, wenn wir aufhören, unsere Meinung als Wahrheit zu verkaufen und anfangen, unsere Meinung wirklich als Meinung zu bringen, nach aktuellem Kenntnisstand? Wie wäre es, wenn wir aufhören, Leute wirklich zu meiden, Leute zu canceln und anfangen, Cancel Culture zu canceln? Wie wäre das, wenn wir hier in unserer Church mit dem würden anfangen? Die dritte Eigenschaft, die Jakobus nennt, ist milde, freundlich oder wohlwollend. Und die Frage ist, kommuniziere ich liebevoll? Weil wir wissen alle, es ist unrealistisch die Erwartung, dass wir in allem einig sind. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir müssen uns nicht in allem einig sein. Es ist doch okay, wenn wir sagen, ich sehe Sachen ganz anders als du. Das ist doch völlig okay. Aber wir können die Differenzen doch in Liebe diskutieren. Kommuniziere ich liebevoll? Und wo verwünsche ich mir dabei, wenn ich es eben nicht mache? Wir können anderer Meinung sein. Und wir können konsequent entgegenstehen und sagen, ich sehe das anders. Aber bitte in Liebe. Weil der Punkt mit der nächsten Liebe bekommen wir als Nachfolger von Jesus nicht vom Tisch. Er sagt, die Weisheit von oben ist folgsam. Oder auch gehorsam. Und die grosse Frage dahinter ist, bin ich bereit, mir etwas sagen zu lassen? Oder bin ich ein sturer Bock? Da kann ich auch aufstrecken, in dem Fall. Ich kann sagenhaft stur sein. Und meine Frau eben auch. Das ist nicht nur schlecht. Wir wissen, was wir wollen. Aber wir müssen uns darauf achten, dass wir nicht unbeweglich sind. Sind wir bereit, uns von Gott reinzuschwätzen? Uns von anderen Menschen reinzuschwätzen? Und an dieser Stelle täuscht dich nicht, wie oft Gott durch andere Menschen zu dir will schwätzen. Bist du bereit, dort reinschwätzen zu lassen? Ich weiss, wir haben alle schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir uns ins Leben reinreden lassen. Aber ist die Lösung, wenn wir dann sagen, ich lasse mir gar nicht mehr reinschwätzen? Bin ich bereit, mit reinschwätzen zu lassen? Bin ich bereit, meine Richtung zu ändern? Wenn mir jemand reinschwätzt. Bin ich leitbar? Frag mal deinen Chef, wie gerne dich leitet. Deine Chefin. Wirklich, das ist im Fall eine coole Frage. Wie einfach fällt es dir, mich zu leiten? Könnte eine spannende Antwort geben. Er sagt, die Weisheit, die von oben kommt, die ist barmherzig. Die zeigt Mitleid. Und die Frage dahinter ist, bin ich bereit, meinem Gegenüber zu helfen? Weißt, jeder Mensch hat seine Geschichte, jeder Mensch hat seine Situation. Interessiere ich mich für die Geschichte? Interessiere ich mich, warum verhaltet sich die Person so, wie sie sich verhaltet? Das ist schwierig. Ich muss von mir weggehen und mich wirklich für einen anderen interessieren. Woher kommt das? Was ist seine Geschichte? Was hat er erlebt? Und bin ich ja bereit, ihm die Hand zu reichen? Und zu sagen, schau mal, ich, weiß auch nicht alles. Aber ich würde gerne helfen, dort wo ich kann. Und bekommt die Barmherzigkeit wirklich Hände und Füße? Oder besteht sie nur aus Wort? Jakobus schreibt, die Weisheit, die von oben kommt, die ist unparteiisch. Die ist unentschieden. Und die Frage dahinter ist, besteht die Möglichkeit, dass ich falsch liege? Kann es wirklich sein, dass ich falsch liege? Besteht die Möglichkeit? Das ist in der heutigen Zeit von der Polarisierung, wo das wieder verstärkt kommt, ist das eine ganz, ganz grosse Frage. Wir fangen immer mehr an, unsere Positionen zu zementieren. Ist von Anfang an klar, wer Recht hat? Ist von Anfang an klar, wer schuld ist? Oder ist es beweglich? Könnte es sein, dass ich falsch liege? Könnte es sein, dass ich schuldig bin oder einen Teil der Schuld auf mich muss nehmen? Jesus macht das beste Bild hier. Matthäus sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Ich wollte es illustrieren, aber ich habe keine gute Lösung gefunden. Du musst es einfach vorstellen. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. So ein fantastisches Bild. Jesus sagt, fang doch einfach mal bei dir selber an. Fang doch einfach mal bei dir selber an. Er sagt ja nicht, das stimmt nicht, der andere hat keinen Splitter im Auge. Aber er sagt, fang mal bei dir selber an, das ist ein guter Ort zum Anfang. Und die letzte Eigenschaft, die die Weisheit von oben hat, sie ist ungeheuchelt. Sie ist echt. Und die Frage ist, trete ich auf ohne zu schauspielern? Bin ich mir selber? Bin ich echt? Mache ich ihm gegenüber nichts vor? Habe ich Mut, mir selber zu sein? Und ich glaube, bei diesem Punkt müssen wir ein grosses Ausrufezeichen machen, weil das sind Beziehungen, wo wir nicht echt sind. Wo entweder eine Seite nicht echt ist oder beide Seiten nicht echt sind. Die finde ich extrem gefährlich, weil das kann sich ganz, ganz lange hinziehen. Beziehungen, die ständig knallt, da merkt man schnell, das passt nicht, das matcht nicht, das führt nie an. Aber Beziehungen, wo wir das Gefühl haben, das ist gut, aber es ist es nicht. Das ist subtil und gefährlich. Wegen dem Leute uns dort Acht geben, dieser Frage. Sind wir wirklich echt? Sind wir wirklich echt? Der Paulus schreibt mal an Korinther. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Jetzt schauen ihr alle so ernst. Mir macht das Mut, wenn ich das lese. Habt ihr es gelesen? Da fällt mir Last ab, wenn ich das lese. Es ist an uns, Gott anzuschauen. Sein Wort studieren, ihn studieren, zu verstehen, wie er ist. Und in dem, schreibt der Paulus, werden wir ihm ähnlich. Das färbt ab. Vielleicht hast du schon gemerkt, wie du mit Menschen Zeit verbringst. Du übernimmst gewisse Sachen, gewisse Redemelodien, gewisse Sprüche, gewisse Verhaltensweisen. Wir färben ab aufeinander. Das ist mit Gott genauso. Wenn wir Gott ehrlich ins Gesicht schauen, färbt er auf uns ab. Und er macht uns immer mehr zu seinem Ebenbild. Das ist das, was der Paulus so schreibt. Und das ist mega genial. Da verliert es den Mechanismus, wir müssen uns selber optimieren, wir müssen irgendwie schauen, dass die 7 Eigenschaften von der Weisheit möglichst schnell, möglichst effektiv in unserem Leben sichtbar werden. Und Paulus sagt, schau Gott an und die Herrlichkeit, die du in ihm siehst, die wird auch in dir sichtbar werden, mehr und mehr. Und es ist das Werk von ihm, nicht von dir. Hast du verstanden? Es ist sein Werk und nicht dein Werk. Das ist so ein zentraler Punkt, dass wir in einen Selbstoptimierungsmodus reingehen. Das ist so ein zentraler Punkt. Er sagt, es ist das Werk von seinem Geist. Und ich will dir Mut machen in dieser Adventszeit. Öffne dich dem Geist. Dass er sein Werk an dir tun kann. Weißt du, was Jakobus gesagt hat? Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott hilft gerne. Und er wird ihm antworten und ihm keine Vorwürfe machen. Da kommt in mir wirklich eine Gelassenheit auf. Weil wenn es wirklich mit einem Gebet anfängt, das kann ich. Hast du, so vieles kann ich nicht, was ich gerade jetzt predigt habe. So vieles kann ich nicht. Ich scheitere immer wieder. In meiner Beziehung zu den Kindern, in meiner Beziehung zu den Maiken, in meiner Beziehung zu meinen Eltern. Ich scheitere immer wieder. So vieles kann ich nicht. Aber was ich kann, ist ein ehrliches Gebet sprechen. Und darauf hoffen, dass das, was der Paulus schreibt, dass das stimmt. Wenn ich ehrlich nach dieser Herrlichkeit suche, dass sie abfärben auf mich und ich ihm ähnlicher werden wird. Und das ist der Moment, wo ich den Ball dir zuspiele. Ich habe gesagt, schreib mit, es ist mir bewusst, du wirst das jetzt nicht können umsetzen. Und das geht es aber auch nicht. Mein Wunsch ist, dass du ahnenlos bist jetzt. Wir geben jetzt Gott Raum. Oder eine Übersicht nochmal mitgebracht mit den 7 Eigenschaften, die Jakobus nennt von der Weisheit. Er sagt, sie ist rein. Und du kannst beten, Herr, mach mein Herz rein. Zeig mir, wo ich nicht an dem Punkt bin, wo du mich willst haben. Zeig mir, was mir immer wieder im Weg steht, auf dem Weg so zu werden, wie du bist. Hey, ein ehrliches Gebet macht dort den Anfang. Du musst aufpassen, wenn du das Bett ist, weil er nimmt es ernst. Wirklich. Es sind gefährliche Gebete. Die kosten etwas. Wegen dem überleg dir, was der Bett ist. Aber weißt du, am Schluss kannst du noch gewinnen. Herr, mach mich friedvoll. Hilf mir bei meiner Rechthaberei. Wenn ich immer wieder darum kämpfe, Recht zu haben, mich durchzusetzen gegen andere. Hilft mir wirklich, den Frieden zu suchen. Auf das aus mir Frieden rauskommt und die Frieden darf sein, wo letztendlich das Bestand hat vor dir. Mach mich milde. Du siehst, wie hart ich immer wieder kommuniziere, wie gnadenlos ich manchmal mir selber oder anderen gegenüber bin. Mach mein Herz weich. Mach mich folgsam. Mach mich beweglich. Nicht, dass ich die Fahnen im Wind sein soll. Aber dass, wenn jemand wirklich mit der Wahrheit in mein Leben hineinspricht, dass ich mich bewege. Lass mich verstehen, wenn du zu mir redest, auch wenn es durch andere Personen ist. Mach mich barmherzig. Zeig mir den Mensch, so wie du ihn siehst. Zeig mir den Mensch durch deine Augen. Und zeig mir, wie ich helfen kann. Was ich für die Person kann tun, anstatt für mich. Mach mich unparteiisch. Wirklich, schenk mir deinen Blick auf meine Beziehungen. Hol mich raus aus meiner Position. Wo ich festgefahren bin und nicht rauskomme. Und lass mich echt werden. Mach mich zu einer Person, die so ist, wie sie wirklich ist. Egal, mit wem sie gerade Zeit verbringt. Du kannst nicht alles miteinander beten, aber ich will den Mut machen, anzuhören, losahnen, was Gott in dieser Adventszeit in deinem Herz will tun. Losahnen und such dir ein Gebet aus und fang es an zu beten. Schreib das irgendwo auf und wiederhol es. Und du wirst sehen, Gott nimmt es ernst.